Willkommen bei Future at its Best, dem Podcast für Visionäre, Macher und alle, die die Wirtschaft neu denken. Ich bin Petra Becker, Direktorin bei Atreus und spreche mit den mutigen und kreativen Köpfen, die schon heute an der Zukunft bauen. Innovativ, inspirierend und vorausschauend. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Alex, super. Klasse, dass du heute bei uns bist, vor allem in diesem Winter Wonderland mit wahnsinnig viel Neuschnee. Ganz München oder halb München liegt brach und du hast aber trotzdem den Weg hierher gefunden.
Ja, zunächst mal danke, dass ich da sein darf, Petra. Freut mich natürlich. Bin ganz gespannt.
Ja, wir auch. Alex, du bist ja Founder und CEO von der Firma Solay. Da kommen wir gleich noch drauf, was das bedeutet, Product Mining. Und habt auch neues Feature, Bestandsmanagements oder Resilience der Supply Chain. Von dem her mal für unsere Zuhörer, bevor wir einsteigen und loslegen, was war deine Motivation und wie bist du drauf gekommen, in Solay zu investieren und jetzt ja auch Solay als CEO zu führen? Und was macht Solay?
Gute Frage. Also Founder bin ich, aber nicht von Solay. Aber auf der anderen Seite bin ich CEO von Solay. Wie kam das alles? Founder, ich bin eigentlich ein Urgestein in der Softwarebranche, seit 30 Jahren unterwegs, als Student in der Werkstudentenbude meine erste Softwarefirma gegründet, aufgebaut, gebootstrapped, wie man heute sagt, also ohne Venture-Kapital, wie man es heute macht. Und nach 24 Jahren hatten wir die Möglichkeit, einen Exit zu machen an den holländischen ERP-Anbieter Unit 4, so die kleine SAP aus Holland, aus dem Nachbarland. Und seitdem investiere ich. Ich bin also Investor, Business Angel, wie man sagt, und investiere vor allem in Tech-Startups, schwerpunktmäßig in Software, B2B-Firmen. Da kenne ich mich aus, da denke ich, kann ich noch am meisten beitragen. Und so kam ich dann zu Solay als Investor erstmal zunächst. Habe da investiert und war im Beirat. Und so nach einem Jahr hat mich dann der andere Beirat gefragt, ob ich da nicht vielleicht doch operativ noch mit anschieben kann. Und war eigentlich gar nicht mehr so mein Plan. Eigentlich dachte ich, das mache ich jetzt nicht mehr als operative Geschäft. Aber Solay hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, ja, ich packe da nochmal an. Und das war jetzt so ungefähr vor 4 Jahren und 3 Monaten. Seitdem bin ich CEO von Solay. Und da haben wir einige Dinge verändert und die Frage war dann noch von dir, warum in Solay investiert? Mhm. Weil es ein Riesenpotenzial hat. Mhm. Das war auch letztendlich die Motivation zu sagen, nochmal selber mit anzupacken. Das hat ein Riesenpotenzial, weil wir mit Product Mining, das ist eine eigene Softwarekategorie, die wir ins Leben gerufen haben, Industrieunternehmen wirklich helfen können, signifikant ihre Komplexität zu reduzieren.
Und in welchem Bereich ihre Komplexität zu reduzieren?
Ja, das ist eigentlich alles um die Supply Chain drumherum. Mhm. Warum sagen wir dann Product Mining dazu? Weil unsere Auffassung ist, dass die Komplexität schwerpunktmäßig da entsteht, wenn die Produktportfolios überborden. Die sind bei vielen Industrieunternehmen gewachsen über die Jahrzehnte hinweg. Entweder, weil man noch die eine Sonderlocke für den wichtigen Kunden im Schwarzwald entwickeln hat müssen oder weil man noch Firmen dazu gekauft hat oder weil der Gründer, der immer noch mit dabei ist, einfach ein Tüftler ist und nicht loslassen kann. Kurzum, das Produktportfolio oder die Produktportfolios der Unternehmen überborden. Mhm. Und die produzieren Komplexität, weil wenn du Produkte, und das gilt genauso für Varianten, ja, also wenn du noch eine Locke machst, hast du dann noch eine Variante, die macht es in den kompletten Bereichen der Supply Chain schwieriger, das Unternehmen auf Geschwindigkeit zu halten, auf Veränderungen flexibel reagieren zu können.
Also da seid ihr dann so ein richtiger Softwareanbieter, um Lean-Maßnahmen operativ umzusetzen. Ja. Und du hast vorher gesagt, ihr packt es richtig an, die letzten 4 Jahre. Was darf man sich da vorstellen? Was hast du da die letzten 4 Jahre, worauf hast du dich fokussiert? Weil ich sag mal, es hat ja bestimmt Gründe gehabt, dass es den Wechsel gegeben hat und ihr heute da steht, wo ihr steht, dank dir.
Ja, das waren im Wesentlichen 3 Punkte. Wenn man mal anfängt bei Product Mining als Softwarekategorie ins Leben zu rufen und das auch am Markt zu kommunizieren und bekannt zu machen. Das war eins der ersten Aktionen. Ich habe gesagt, das verdient einfach einen ganz eigenen Bereich. Das hat eine Sonderstellung, das gibt es noch nicht am Markt. Natürlich gibt es Excel und Power BI, da haben sie alle so ein bisschen rumgeschraubt, ja. Und irgendwann merken sie, hoppala, also es ist ein bisschen komplizierter. Also das war der erste Schritt, eine eigene Marke zu kreieren. Eigentlich der zweite Schritt war, das Go-to-Market zu ändern und beim Go-to-Market schwerpunktmäßig umzustellen auf C-Level-Vertrieb.
Wieso?
Weil das ist ein Thema. Du musst dir vorstellen, wir reden hier von Einsparpotenzialen in zweistelligen Millionenbeträgen pro Jahr mindestens.
Oh, das ist interessant.
Und auch dadurch, nicht nur, aber auch dadurch, dass Ballast im Produktportfolio aufgeräumt wird. Das wurde davor mehr an das Produktmanagement verkauft.
Das
die
ist
waren
ja
natürlich
so
nicht so begeistert. Die gesagt, ja,
Teig mit Fröschen trockenlegen, ne? Das funktioniert nicht.
Ja, genau. Also genau, das war natürlich ein Riesenthema. Und für mich hat das eine Relevanz. Das Top-Level-Management und das C-Level muss verstehen, dass das ein Umdenken erfordert. Es muss eine Priorität gewinnen, in deren Denken eins der wenigen Slots, ja, die es mit sich schleppen, muss das besetzt werden. Und dadurch schafft man nicht nur Kosten zu sparen. Das geht ja weit darüber hinaus, weil wenn ich heute das Produktportfolio um 30%+ verschlanke, dann habe ich natürlich auf der einen Seite Leger, die frei werden. Ich habe Personen, Mitarbeiter, die andere Dinge tun können und. Die kann ich ja auch verwenden, dieses Potenzial, dieses Freigewordene, um zum Beispiel in Innovationen zu investieren.
Mhm.
Und damit auch wieder dem Wettbewerb voraus zu sein, ja? Sei es Produktinnovation oder Verfahrensinnovation, was auch immer. Es werden viele Ressourcen frei, die das Unternehmen dann schneller macht gegenüber dem Wettbewerb. Und grundsätzlich flexibler, weil wenn du einen Rucksack hast, der voller Steine ist, da geht sich ein Berg schwerer rauf,
ja,
wie wenn der jetzt nur 3/4 gefüllt ist oder 2/3 gefüllt ist.
Ja, absolut nachvollziehbar.
Ja.
Und wenn man da mal drauf schaut, ich sag mal, die letzten 4 Jahre, wie hast du die Firma entwickelt? Also auch vielleicht von der Anzahl der Mitarbeiter, vom Umsatz, auch wie seid ihr investiert? Wie selber hast du die gesteuert?
Ja, also seitdem ich an Bord bin, war auch die Maxime, das war auch so der Zeitpunkt, wo Finanzierungsquellen nicht mehr so attraktiv waren. Die Multiples für B2B-SaaS-Unternehmen sind dramatisch runtergegangen. Das hängt mit Zinsentwicklung zusammen, wenn die Zinsen raufgehen. Das muss man wissen, dann wird weltweit anders investiert, wie wenn die Zinsen niedrig waren. Also ich bin quasi eingestiegen, kurz nachdem das von mehr oder weniger 0% oder Negativzinsen ziemlich schnell in großen Schritten nach oben gegangen ist. Dadurch sind die Multiples runtergegangen für Firmenbewertungen und dadurch wird es immer unattraktiver und schwieriger, auch Kapital an Bord zu nehmen. Viele Tech-Firmen weltweit hatten damit große Herausforderungen. Auch die Fonds heutzutage, die noch in Hochzeiten investiert haben, haben Probleme. Also das war eins, die Maxime, profitabel zu werden. Dadurch habe ich natürlich auch geschaut in der Firma, wo sind die Kräfte, die für Umsatz sorgen, die für Produktentwicklung sorgen. Da habe ich meine Schwerpunkte gelegt, habe auch andere mit Bord geholt und auf der anderen Seite aber beim Backoffice und so weiter natürlich eingespart. Alles, was nicht wirklich Geld gebracht hat, da sind wir sehr lean unterwegs, aber sehr schnell. Ich bin bei vielen Entscheidungen direkt mit involviert. Ich treffe sie zwar nicht selber, aber ich bin involviert und wir haben sehr schnelle Entscheidungszyklen heute und haben eine gute Umsatzentwicklung. Dieses C-Level-Vertrieb, dieses Go-to-Market-Konzept, das muss natürlich erst einmal greifen. Dazu musst du natürlich beharrlich dranbleiben. Also wenn du mich heute fragst, was ist die wichtigste Tugend, die man haben muss, dann ist es eindeutig, nach 30 Jahren kann ich sagen, beharrlich und nachhaltig zu bleiben, dran zu bleiben, sich nicht abschrecken zu lassen Aber das braucht dann auch eine gewisse Zeit, bis das greift. Und was haben wir noch geändert? SAP-Partnerschaft. Wir haben den SAP Innovation Award gewonnen. Wir sind SAP-Partner auf deren Store zu finden. Du kannst uns heute über SAP kaufen. Die sagen, wenn du Product Mining Lösung suchst, sagen die ganzen Vertriebler, da haben wir Soleil. Mhm. Das war auch ein Meilenstein für uns und gilt es auch weiter auszubauen.
Wow. Und welche Kunden kann man sich vorstellen? Welche Größe oder wo seid ihr da unterwegs, Alex?
Also wir sind bei Kunden unterwegs. Wir haben jetzt mal unseren sogenannten ICP, den Ideal Customer Profile Kunden anschaut, dann ist der so bei, fängt bei 100 Millionen Euro Umsatz an und geht in ein paar Milliarden Euro Umsatz. Mhm. SAP nennt sowas Mid-Market. Wir nennen Milliarden Unternehmen schon große Mittelständler. Das sind so unsere Kunden, das sind produzierende Unternehmen, Discrete Manufacturing, in der Dachregion noch unterwegs. Und haben uns da eine sehr gute Ausgangsposition mittlerweile erarbeitet, die wir in der Zukunft dann auch mal internationaler ausrichten werden.
Mhm. Und wenn du zurückblickst auf diese 4 Jahre, gibt es jetzt auch vielleicht für andere CEOs oder für andere Gründer und in diesem B2B-Business, also in diesem Software-Business, mhm, gäbe es Dinge, die du anders machst oder Tipps und Tricks, wo du sagst, also wenn ich das gewusst hätte damals.
Boah, also wie lange hast du Zeit? ich bin schon bekannt dafür, dass ich meinen eigenen Stiefel mache. Ja, ich lasse mich da nicht so sehr vom Mainstream verfolgen. Auch damals, wo ich die Firma mit meinem Partner Matthias Turner aufgebaut habe, war mir eine der wenigen, die eigentlich gar nicht auf diesen Venture-Kapital-Zug aufgesprungen sind. Ein bisschen so bin ich auch noch getaktet. Zum Beispiel würde ich heute Gründern sagen, solange es geht, bootstrappen. Das heißt quasi aus eigenen Mitteln die Gründung erst einmal auf die erste Stufe bringen. Mhm. Ich war letztens bei so in der Jury von so einem Pitch-Wettbewerb bei KPMG mit in der Jury Carsten Maschmeyer und Karl-Peter Forster, den kennt man, der Insider kennt den aus der Automotive-Branche. Und dann war ein Pitch und am Ende war dann die Forderung von denen 2,8 Millionen für eine Pre-Seed-Finanzierung. Mhm. Und da sage ich mal, okay, was kriege ich? Also erstens mal, was kriege ich überhaupt für 2,8 Millionen? Ihr habt ja noch nicht einmal ein Produkt, also ihr habt ja noch nicht einmal ein MVP. Was kriege ich dafür und was stellt ihr euch dann vor, was das für ein Anteil ist, also was für eine Unternehmensbewertung? Also mit diesem Mindset gehen viele von der Uni raus, gründen von der Uni, so quasi erst aus der Kinderstube von den Eltern in die Uni, noch genurtured von Eltern, aber sagen wir mal in der Wiege der Universitäten, und dann kommt die nächste Wiege, die Venture-Kapital-Szene, und die kümmert sich dann auch noch um sie. Und das ist natürlich, da sage ich, Jungs und Mädels, passt mal ein bisschen auf, wenn ihr so früh Anteile hergibt. Ja? Ihr kriegt nur große Bewertung, wenn ihr große Pläne aufsetzt. Und die werdet ihr sowieso nicht erfüllen, ja? Weil das klar ist, dass die überambitioniert sind. Ihr habt noch nicht mehr ein Produkt und geschweige denn Vertrieb. Das ist dann Gründung 2.0. Und dann seid ihr relativ schnell an dem Punkt, wo das Geld ausgeht und dann aber schon Kosten habt. Und dann habt ihr schlechtere Karten bei der nächsten Finanzierungsrunde. Mhm. Ich kenne so viele Startups, die nach Series A, die Gründer, gerade noch mal zusammen 10% der Firma haben. Und ich denke, das muss nicht sein. Ich habe mir damals 25.000 D-Mark damals noch von meinem Papa geliehen, habe ich ihm mit Zinsen zurückgezahlt, ja, und habe damit die Firma gegründet. Und das war gut so, weil beim Exit hatte ich noch 43% an der Firma.
Hm. Du warst also noch Herr der Lage, konntest noch genau entscheiden.
Genau, du kannst selber entscheiden. Das hat viele Aspekte. Ich spreche nicht gegen Venture-Kapital und diese Beschleuniger, aber man muss sehr, sehr gut überlegen, wann nehme ich das eigentlich mit. Mhm. Und eigentlich nur dann, wenn ich wenn ich deutlich Geschwindigkeit gewinnen kann, wenn ich skalierungsfähig bin. Mhm. Am Anfang ein MVP zu bauen, das macht ja heute schon AI. Also da brauche ich ja noch keine, da brauche ich nicht meine Entwicklungstruppe dazu. Mhm. Selbst als Nicht-Softwareentwickler kannst du heute schon ein MVP programmieren lassen von AI. Und dann musst du die ersten Referenzkunden gewinnen. Das macht man normalerweise noch übers Netzwerk. Und dann bist du schon mal über Pre-Seed hinaus. Dann bist du schon mal eine ganz andere Bewertung. Und dann kannst du überlegen, was ist der nächste Schritt?
Okay.
Also das ist jetzt mal lange Rede, kurzer Sinn. Einige der Aspekte, wenn es um Gründung und Finanzierung von kleineren Firmen gibt. Und dann gibt es natürlich verschiedenste andere Aspekte noch. Das ist abendfüllend.
Okay, und was war, wenn du zurückschaust, was waren so die schönste Phase in diesen 4 Jahren? Worauf bist du extrem stolz?
Wenn jetzt wie letzte Woche ein großer Mittelständler sagt, ja, Product Mining, da gibt es ja nur Soleil.
Cool. Aber den Namen kann man nicht verraten.
Nein, das darf ich noch nicht. Da sind wir noch nicht so weit.
Schade, ja, klasse. Und wie führst du dein Team? Also wie wirst du da wahrgenommen?
Wie werde ich wahrgenommen? Natürlich als jemand, der Erfahrung hat. Natürlich, so mein Führungsstil ist, die besten Leute an Bord zu holen. Da lege ich sehr viel Wert drauf. Da werden meine Recruiting-Agenturen alle immer fuchsteufelswild. Und die sagen, jetzt haben wir schon wieder einen und der passt schon wieder nicht. Und dann sage ich, nee, ich lasse mein Team nur die, wo ich absolut überzeugt bin, wo ich kein Fragezeichen habe, weil ich weiß, der muss bei uns in dem Umfeld auch schwimmen können, im kalten Wasser. Also ich lasse dann die Leute in eine ziemlich lange Leine. Mein Credo ist, Top-Leute, Top-Talente an Bord zu holen, lange Leine und da entsteht Kreativität. Du brauchst dann gar nicht mehr als Chef so viel eingreifen. Mhm. Wo ich mich selber nicht mag, ist, wenn ich anfange einzugreifen. Und da, das ist natürlich das andere Gesicht vom Alex, das die Mitarbeiter dann auch kennen, haben mir der eine oder andere schon mal gesagt, dass ich schon deutliche Worte finde.
Okay, ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Und wie motivierst du deine Mannschaft, wenn es mal einen Teil der Training gibt? Das ist ja nicht ausgeschlossen, ne?
Nee, ist nie.
Hat ja auch nicht immer dann was mit den Top-Talenten, sondern ist ja auch manchmal dem Geschäft geschuldet oder der Situation oder Kunden brauchen, bis sie sich entscheiden.
Ja, also das habe ich über 30 Jahre des Öfteren erlebt, auch sehr schwierige Situationen. Da trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Das merkst du auch. Womit du da in solchen Situationen zu kämpfen hast, ist das Vertrauen, weil du verlierst als Führungskraft das Vertrauen deiner Mannschaft in solchen Situationen, wenn es einfach schlecht läuft. Ja, das ist, also ich kenne keinen Unternehmer, auch einen Elon Musk, der kann genauso über viele Situationen berichten, wo er sein letztes Hab und Gut nur drauf gesetzt hat, weil es nicht so gut lief. Und dann sich das Vertrauen wieder sukzessive zu erarbeiten, Wege zu finden, Strategien nochmal zu überlegen. Ja, das ist eines der großen Themen, wenn man in einer Krise ist, dass man mal die Strategie nochmal überdenkt, bevor man an die kleinen Dinge darum bastelt, muss man mal das große Ganze nochmal hinterfragen. Habe ich vielleicht einen strategischen Fehler, der eigentlich letztendlich dazu geführt hat, muss ich da was korrigieren? Und dann über kleine Schritte immer wieder mit Erfolgen das Vertrauen zurückzugewinnen. Also das ist eins der größten Herausforderungen, wo ich dann auch persönlich das realisiert habe und lernen habe müssen, wie gehst du denn eigentlich damit um? Ja, wenn du jetzt da vorne stehst und erzählst, jetzt das ist die neue Strategie. Und die sagen, ja, die andere, die alte, die hat uns da jetzt in die Situation gebracht und was... warum soll man dem jetzt dann nochmal vertrauen? Und Vertrauen brauchst du. Wie stellst du es her? Nicht nur, indem du einfach neue Strategien entwickelst, sondern auch, indem du kommunizierst. Und da hat sich schon bewährt, dass man offen und ehrlich kommuniziert. Wie ist die Situation? Du kannst nicht immer alles bis 100% erklären, aber im Großen und Ganzen müssen die Leute schon wissen, okay, wie steht's jetzt Und du musst die Tür offen halten, ja, für dein Team, wenn sie Fragen haben oder auch Sorgen haben. Ja.
Okay. Und wie hast du jetzt die nächsten Jahre noch gestaltet, Alex? Du bist ja auch ganz passioniert, du bist ja auch ein ganz ambitionierter Skifahrer und Sportler. wir haben da fast dieselben Interessen. Wie sieht da die nächste Zeit aus?
Ja, also ich bin, so lustig das klingt, gar nicht der so lang vorausplanende Mensch, sondern ich setze mich natürlich schon auf alle Fälle mehr Ende jeden Jahres hin und überlege mir, was hast du erreicht, wie ist es gelaufen, hast du noch Lust drauf? Ich versuche da schon ganz genau in mich hineinzuspüren. Ne? Das ist schon ein Gefühl, wo man sagt, ja, passt alles. Und bei Soleil ist es wirklich so, da entsteht so eine Energie, wenn ich drüber nachdenke, was wir denn noch alles vorhaben, was für Chancen wir da haben. Natürlich Herausforderungen. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, das ist alles Zuckerlecken und das ist ein Durchmarsch. Nein, ist es nicht. Natürlich, du musst immer wieder Entscheidungen treffen, wo du nicht weißt, aber die nicht eindeutig sind. Aber du musst sie treffen. Aber das gehört dazu. Ich habe mit Soleil Großes vor. Da kann eine ganz große Geschichte draus werden und ich will da mit dranbleiben, solange ich noch das Gefühl habe von mir selber, das stimmt, ja, das passt, ja. Und solange ich natürlich auch Mehrwert stiften kann, das werde ich mich immer fragen, kann es nicht ein anderer besser machen? Ja. Weil mein Ziel ist, Soleil groß zu machen, ob ich das dann bin, der das noch operativ mit begleitet oder ob das dann auch jemand anders ist, das muss man immer wieder hinterfragen und dann entscheiden.
Stark. Also das heißt, du hast Großes vor. Da knüpfe ich mal an, Alex. Wir hören dich bestimmt nochmal bei uns im Podcast. Dass wir lernen, wie man richtig groß skaliert. Das ist, glaube ich, bestimmt ein Top-Thema für viele, die gründen, die Idee zu skalieren, diese Balance, Vertrieb und Entwicklung mit entsprechenden Ressourcen, die ja gerade am Anfang, also fehlen ja immer ein bisschen die Hände, an diesem Spagat, dass man das richtig hinbekommt. Ich glaube schon, dass das so mit allen, wo man spricht, der Schlüssel zum Erfolg ist.
Ja, das ist absolut, sehr gerne. Also die Frage ist ja nicht nur wie, sondern auch ob und wann der richtige Zeitpunkt dazu ist.
Das ist ja fast wie beim Wein, ne? Wann ist der richtige Zeitpunkt, ihn zu trinken? Wann ist der richtige Zeitpunkt zu skalieren? Das finde ich gut, Alex. Und was würdest du machen, wenn du nicht in dem Business wärst, wenn du nicht Founder wärst, wenn du nicht Investor wärst, wenn du nicht CEO wärst? Was wäre dann der Alex?
Ja, der wird sich viel auf den Bergen rumtummeln. Der wird Skitouren gehen, der wird Bergwanderungen machen, der wird sich viel in der Natur aufhalten, der wird Golf spielen und mei, sonst zu schauen, was der Tag so hergibt.
Klasse, Alex. Du, und die letzte Frage. Du siehst ja auch sehr viel. Du hast auch gerade gesagt, du warst in so einem Pitch in der Jury. Wahnsinnig interessant. Wenn du jetzt so auf die Zukunft von uns hier in Deutschland, Europa schaust, wie glaubst du, dass das in den nächsten 5 bis 10 Jahren sich entwickeln wird?
Das ist nicht alles so schlimm, wie wir gerade Deutsche das immer gern kolportieren, so ist es nicht, glaube ich nicht. Wir haben Stärken und auf die müssen wir uns immer wieder besinnen und dann überlegen, was wir aus diesen Stärken machen. Das geopolitische Thema, das haben wir als Einzelne nie, da können wir keinen Einfluss nehmen, sondern wir müssen schon vorausschauen, überlegen, wo geht es hin und was kann ich dagegen tun. Eben deswegen helfen wir auch Unternehmen nebenbei, die Supply Chain resilienter zu machen, flexibler zu machen, zu sehen, okay, wenn der Lieferant ausfällt, was hat das für eine Bedeutung, auf welchen Umsatz wirkt das aus? Ist das ein kritischer Pfad oder eben, vielleicht ist es ja auch nur ein Produkt, wo ich jetzt gar nicht so viel Umsatz damit mache, dann ist die Lieferantenseite gar nicht so relevant. Also da muss man insgesamt flexibler werden. Nochmal, also geopolitisch weiß man nicht, wo es hingeht. Trump haben wir jetzt, glaube ich, dann noch 3 Jahre, oder? Dann gibt es natürlich China, eine sehr positive Meldung und da möchte ich eigentlich auch die Energie mehr drauf fokussieren, ist die Chance, die wir in der Krise haben, wenn man liest, dass wir jetzt mit Indien ein riesengroßes Freihandelsabkommen geschlossen haben, okay, dann zeigt es auch, es gibt andere Alternativen. Mhm. Und das ist unsere Riesenchance in Europa, dass wir, sagen wir, das Konstrukt jetzt mal, um es mal vorsichtig auszudrücken, noch weiter optimieren und auch selbstständiger werden, uns auch selbstständiger begreifen und handlungsfähig auf der globalen Bühne uns präsentieren. Und da wird gehandelt. Ich sage einmal, es geht immer mal rauf und runter. Mal gewinnt die eine Macht, das war irgendwann einmal holländisches Empire, dann kam das britische Empire und irgendwann waren die Amis dran, jetzt geht es auch ein bisschen Richtung China und ja, was Russland macht, das weiß so keiner wirklich. Da muss man sich drauf einstellen.
Okay, gut, aber ich höre Optimismus raus. Du denkst, wir haben eher die Eigenschaft, es immer ein bisschen schlechter zu reden als ist. Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, ich weiß nicht, da bist du noch mehr bewandert wie ich, dass eigentlich die Investitionen in Deutschland zugenommen haben, ja. Also von ausländischen Investoren. Und das ist doch ein positives Signal.
Das ist auf alle Fälle ein positives Signal. Wir sind ja auch mit AI, brauchen wir uns jetzt auch nicht verstecken. Ja? Also wir haben da gute Unternehmen schon, die sich da positioniert haben. Und man darf auch nicht vergessen, warum kommt das Geld mehr wieder nach Europa und auch Deutschland, ist die Schwäche des Dollars. Ja. Und wenn man mal die Performance jetzt währungsbereinigt anschaut, war halt Amerika, wenn halt ein Europäer oder sogar ein Schweizer noch schlimmer in amerikanische Aktien investiert hat, dann, also ein Schweizer hat da eigentlich negative Rendite. Deutscher oder Europäer ist es gerade einmal so, ja. Ein Ami, der im Dollarraum ist, der hat natürlich, der rechnet, der braucht das nicht umrechnen.
Ja, ich habe mal gelernt, Geld ist scheu wie ein Reh, ne? Und will eigentlich kein Risiko. Das heißt, wir bieten ja auch Sicherheit und Stabilität und unheimlichen Wert ist die Demokratie sicherlich auch für Investoren.
Absolut, absolut. Das dürfen wir uns auch nicht nehmen lassen. Das ist auch eine gute Basis, auf die man sich dann verlassen kann.
Ja. Das ist ein toller Schlusssatz, Alex. Verlässlichkeit habt ihr auch im Business. Ihr seid ein verlässlicher Partner für große Unternehmen. Und vielen lieben Dank für deine Zeit heute. Ich fand es mega spannend, auch das ganze Thema, wie man sich finanzieren könnte, sollte und die Fallstricke. Alex, super, dass du heute hier warst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem tollen Wetter. Ich meine, jetzt die nächste Zeit wird es unheimlich viel Pulverschnee geben. Ich sehe dich da schon. Ja. Und weiterhin mit Sole viel Erfolg.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Danke für deine Zeit. Vielen Dank an euch für das Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ihr Fragen oder auch Anregungen habt, kontaktiert uns gerne direkt. Wir haben wie immer die Kontaktdaten unten in die Shownotes gepackt. Lass mich an dieser Stelle auch erwähnen, der Podcast ist möglich durch meine Rolle als Direktorin bei Atreus. Atreus ist eine Personalberatung für Interim-Management und wir bieten Top-Manager zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wenn auch ihr hier Themen habt oder Engpässe, dann kontaktiert mich gerne. An dieser Stelle sage ich Tschüss und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.